Diese Folge wird präsentiert von Persen. Unterrichtsmaterialien für einen erfolgreichen Schulalltag. Auf persen.de gibt's auch die Bücher von Raphael. Ich eskaliere gleich. Von und mit Raphael Kirsch.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. So, worum soll es heute gehen? Kurz und knapp. Ich glaube, es ist mal an der Zeit. Folge 75. Ich darf jetzt endlich mal sagen, welche Menschen ich da draußen für gute Pädagoginnen und gute Pädagogen halte. Und ich mache das mit meiner ganz eigenen persönlichen Checkliste. Also, wenn du Lust hast zu erfahren, ob du eine gute Pädagogin oder ein guter Pädagoge in meinen Augen bist, und zwar nur in meinen Augen, dann könnte diese Folge für dich richtig spannend sein. Wenn du nicht alle diese Kriterien erfüllst, die ich mir selber überlegt habe, dann ist das kein Beinbruch, überhaupt nicht, sondern dann ist das vielleicht der liebevolle Hinweis, dass es einen Bereich gibt, auf den du noch ein bisschen schauen darfst. Wir müssen nicht in allem perfekt sein. Wir müssen nicht alle Kriterien von grundsätzlich guter pädagogischer Arbeit erfüllen. Das tue ich auch nicht. Ich habe schon so oft gesagt, wie oft mir selber Wut rausrutscht, wie oft mir selber so Sachen rausrutschen, wie ich zähle bis drei oder ich komme im großen blauen Müllsack. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du also jetzt gleich denkst, ah nee, das mache ich nicht. So, das ist ja blöd. Das macht dich nicht zu einer schlechten Pädagogin oder zu einem schlechten Pädagogen. Das möchte ich damit einmal klarstellen. Sondern wenn du gleich einen Punkt entdeckst, der vielleicht ein Defizit bei dir ist oder wo du denkst, da habe ich ein bisschen Nachholbedarf, dann ist das lediglich der liebevoll gemeinte Hinweis, guck doch da nochmal genauer hin und schau mal, ob sich da nicht Veränderungspotenzial für dich auftut. Aber bevor ich zu dieser Checkliste komme, zu meinen, was habe ich denn hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkten, 10 Punkte, möchte ich einmal Danke sagen. Und zwar danke für all die Menschen, die aus der letzten Podcast-Folge rausgegangen sind und gedacht haben, boah, die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik, die klingt ja mal mehr als spannend und ich habe schon so lange drüber nachgedacht, mich da mal zu informieren oder mal mit Raphael zu telefonieren oder mit Silvia oder wem auch immer bei uns aus dem Team, um mir das mal anzuhören und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen. Und ich habe ja letzte Mal gesagt, es gibt eine Warteliste und diese Warteliste wird priorisiert behandelt. Das heißt, wer auf dieser Warteliste draufsteht, bekommt auch mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit einen Ausbildungsplatz bei uns, denn den bekommt ja nicht jede und jeder. Also, wenn ihr Bock habt, euer pädagogisches Handeln wirklich auf ein absolut neues Level zu bringen, wenn du handlungsfähiger sein möchtest, wenn du reflektierter sein möchtest, wenn du zukünftig für alles das, was im pädagogischen Kontext herausfordern wird, eine Lösung haben möchtest, dann ja, dann Ausbildung, Krisen- und Konfliktpädagogik. Es gibt nichts Besseres da draußen. Ich verspreche es dir. Und das Coole ist ja, die Ausbildung ist TÜV-zertifiziert, die ist mittlerweile anerkannt. Also was willst du mehr? Guckst du doch einfach nochmal an, trag dich auf die Warteliste ein und dann telefonieren wir beide einfach mal und gucken, ob diese Ausbildung zu dir passt oder nicht. So, aber jetzt los geht's. Was macht für mich eine gute Pädagogin einen guten Pädagogen aus? Und ich starte direkt mit einem richtigen Klopper. So, Punkt Nummer 1. Ich glaube, du bist dann richtig gute Pädagogin und richtig guter Pädagoge, wenn du verstanden hast, warum du dich für den Bereich Pädagogik entschieden hast. So, jetzt weiß ich, oder zumindest habe ich eine leise Idee davon, was jetzt in den Köpfen vieler Menschen los ist. Jetzt wird ganz kurz gekramt, warum habe ich mich für Pädagogin entschieden, warum bin ich Pädagoge geworden? Und die Antwort, die häufig, regelmäßig, fast immer kommt, wenn ich jemanden frage, warum hast du dich für diesen Berufsweg entschieden, ist, ich kann gut mit Menschen arbeiten. So, wenn ich aber meine, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen, warum du Pädagogin, warum du Pädagoge geworden bist und dieser Punkt auch noch dann auf meiner Checkliste gelandet ist, dann meine ich damit sicher nicht, dass du mir sagst, weil ich gut mit Menschen arbeiten kann, sondern ich glaube, dass es in der Historie eines jeden Menschen 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 Auslöser gab, bei denen du mit ganz viel drüber nachdenken zu dem Entschluss kommst, ja, das war für mich die treibende Kraft, der treibende Auslöser, vielleicht auch ein Trigger, wer weiß es, um mich irgendwann in den Dienst von anderen Menschen zu stellen. Ich weiß ziemlich genau, was das bei mir war. Ich weiß noch nicht, ob ich mittlerweile so weit bin mit Folge 75, ob ich das aufmachen möchte oder nicht, aber ich glaube ganz fest, es lohnt sich einmal zu erforschen. Und ich habe ja schon mal die Anekdote erzählt, wie wir früher in der Erzieherausbildung da saßen. Viele Mädels und wir drei Jungs oder vier Jungs, die wir waren. Und unser Sozialpädagogiklehrer reinkam und uns genau diese Frage gefragt hat. Und jeder, der so lapidar, ohne drüber nachzudenken, geantwortet hat, ja, weil ich gern mit Menschen arbeite, musste wieder nach Hause gehen. Also das hieß nicht, dass er oder sie die Ausbildung nicht machen durfte. Das stand außer Frage. Aber was unser Sozialpädagogiklehrer damals wollte, obwohl ich das abgrundtief scheiße fand in dem Moment, war, denk doch mal drüber nach. Irgendetwas in deinem Leben hat so einen persönlichen Impact auf dich gehabt, dass du dich jetzt dafür entscheidest, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, deinen Dienst in den Dienst von anderen Menschen zu stellen. Also denk doch mal drüber nach, weil wenn du das verstanden hast, dann bist du wirkungsvoller in deiner Arbeit. Wenn du dein Warum für dich geklärt hast, dann bist du wirkungsvoller in der Arbeit. Kommen wir mal zu Punkt Nummer 2, der dich in meinen Augen zu einer guten Pädagogin oder einem guten Pädagogen macht. Du bist reflektionsbereit. Und mit reflektionsbereit, du ahnst es schon, meine ich nicht mal kurz drüber nachzudenken, ob das so richtig war, was du da gemacht hast. Das meine ich auch. Aber wenn ich von Reflektionsbereitschaft rede, dann meine ich, bin ich bereit, bei allem, was mich ausmacht, damit meine ich meinen Unterricht, meine pädagogische Arbeit, mit all dem, was ich in die Waagschale werfe, grundsätzlich immer erst auf mich und mein Handeln zu schauen, bevor ich die Fehler bei anderen Menschen suche. Es ist so unfassbar leicht zu sagen, Schülerinnen und Schüler stören immer meinen Unterricht. Es ist schwieriger zu sagen, naja, ich stehe da vorne auch wie ein Häufchen Elend und sehe aus wie ein Fünfklässler. So, das klingt gemein, aber das sind Gründe, warum man in Schule manchmal keinen Fuß an den Boden bekommt. Bist du reflektionsbereit, dass du merkst, wann du manchmal über die Stränge schlägst, wann du hilflos bist, wann du aus Hilflosigkeit heraus wütend wirst und dann auch gemein bist zu Schülerinnen und Schülern? Es ist immer leicht zu sagen, der sprengt meinen Rahmen. Anstrengender ist zu sagen, ich habe es nicht geschafft, den Rahmen sauber zu stecken. Es ist immer einfach zu sagen, meine Schülerinnen und Schüler oder die Kinder, mit denen ich arbeite, können sich nicht an die Regeln halten. Es ist schwieriger, sich einzugestehen, dass wir vielleicht die Regeln nicht gut kommuniziert haben und dass ich da Nachholbedarf hätte. Es ist super einfach gesagt, Eltern sind bei mir immer wütend, mit denen kann ich nicht zusammenarbeiten, mit denen will ich nicht zusammenarbeiten, die schlagen immer über die Stränge, die drohen mir dauernd mal mit einem Anwalt oder weiß der Geier was oder dauernd kommen Lehrer zu mir und beschweren sich über meinen Unterricht und meine Notengabe. Das ist alles leicht gesagt. Es ist aber schwer zuzugeben, dass der Unterricht vielleicht einfach schlecht ist. Es ist schwer zuzugeben, dass du vielleicht einfach in der Kommunikation mit Eltern Nachholbedarf hast. Es ist schwer gesagt, dass du einfach vielleicht noch nicht den richtigen Drive gefunden hast, mit den Eltern Beziehung zu gestalten. So. Versteht mich nicht falsch. Ich gehe davon aus, dass wieder all die Menschen, die diesen Podcast hören, das alles schon verstanden haben und dass für die Menschen, für die diese Podcast-Folge eigentlich ist, die diese niemals hören werden. Und gleichzeitig erlebe ich dieses Thema Reflexionsbereitschaft als ein so großes, aber für mich essentielles und ich denke, wenn du bereit bist, auf dich zu schauen, macht dich das umso wertvoller. Wenn du reflektieren kannst, wenn du aus deinen Dingen, die nicht gut gelaufen sind, Verbesserungen ableiten kannst. Und ich meine, das ist es doch, was wir Kindern und Jugendlichen versuchen, jeden Tag in Bildung beizubringen. Du darfst Fehler machen. Du musst Fehler machen. Denn aus diesen lernst du, dadurch wirst du besser. Aber wie schlimm ist es denn, wenn wir uns selber nicht eingestehen, dass wir bereit sein müssen, auf unsere eigenen kleinen Mankos zu gucken. Also, Punkt Nummer 2, Reflexionsbereitschaft. Punkt Nummer 3, du bleibst auch in schwierigen Momenten handlungsfähig. Das bedeutet schlicht und ergreifend, du hast das Wort Souveränität für dich durchgespielt. Und auch das habe ich hier im Podcast schon an mehreren Stellen mal erklärt, was Souveränität eigentlich bedeutet. Souveränität bedeutet, ich habe das Wissen um das, was schwierig werden kann und die perfekte Vorbereitung darauf. Und wenn ich jetzt sage, dass es dich zu einer guten Pädagogin oder zu einem guten Pädagogen macht, wenn du in schwierigen Momenten handlungsfähig bleibst, dann bedeutet das, dass du dich fortgebildet hast, dass du dich weitergebildet hast, dass du mehr Handlungsoptionen hast als die, die du im Studium mitbekommen hast. Und machen wir uns nichts vor, oder auch in der Ausbildung, ne, machen wir uns nichts vor, das waren nicht viele. Das Problem ist, die kriegst du halt auch nirgendwo. Es gibt Handlungsstrategien, von denen jeder ganz fest glaubt, die kommen schon über die Jahre irgendwann, aber das passiert nicht. Das, was passiert, ist, wenn du an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, du fragst deine Kolleginnen und Kollegen, die den Job schon ein bisschen länger machen, die das aber auch nie gelernt haben. Und Handlungsfähigkeit kriegst du dann, wenn du dich mit all dem, was schwierig werden kann, perfekt auseinandergesetzt hast, dich vorbereitet hast und tatsächlich auch fundiertes Wissen dazu hast. Punkt Nummer 4. Du begegnest Kindern, Jugendlichen und Eltern mit echtem Interesse. Mit echtem Interesse. Das bedeutet, dass immer dann, wenn es schwierig wird, du nicht irgendwie einen Konsequenzenkatalog haben möchtest, sondern dass dein echtes Interesse jetzt dem guten Grund gilt. Du bist also jemand, der verstehen will, der nicht vorschnell urteilt, wenn es irgendwie schwierig wird, sondern jemand, der dem guten Grund auf den Grund gehen möchte. Du möchtest also verstehen, warum er oder sie so handelt, wie er oder sie es tut. Du bist bereit anzuerkennen, dass jeder Mensch seine eigene Realität hat. Du erkennst, dass es Bedürfnisse gibt, die du offensichtlich noch nicht erkannt hast, gesehen hast oder gestillt hast, die zu schwierigen Verhaltensweisen führen. Echtes Interesse bedeutet aber auch schlicht und ergreifend, du kennst deine Kinder und Jugendlichen, mit denen du arbeitest. Du kennst die Eltern. Du kennst im besten Fall, weil du gute Beziehungsarbeit geleistet hast, ein bisschen ihre Sorgen, ihre Nöte. Du kannst in Gesprächen darauf eingehen. Du bist jemand, der Smalltalk halten kann, der nicht nur über Schule, der nicht nur über Kita, der nicht nur über Unterricht und Noten redet, sondern der einfach auch mal fragen kann, hey, wie war denn dein Fußballspiel letzte Woche? Oder Eltern fragst im nächsten Elterngespräch, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, sie sind doch letzte Woche umgezogen. Wie war es? Hat alles gut geklappt? Ich glaube, das macht alles echtes Interesse aus, wenn du ein bisschen mehr dazu beitragen kannst in einem Gespräch, als nur Unterricht, als nur Noten, als nur schwierige Verhaltensweisen, als nur die Belange in Kita oder wo auch immer du gerade arbeitest. Also echtes Interesse. So, Punkt Nummer 5, und der ist auch wieder knackig, der wird einigen Leuten richtig wehtun da draußen, bin ich mir ganz sicher. Schreib mir doch mal übrigens, was du von dieser Podcast-Folge hältst und ob der Punkt, den ich jetzt hier gerade anspreche, der jetzt kommt mit Punkt 5, ob der für dich schon klar war oder nicht. Du bist dann gute Pädagogin und guter Pädagoge in Punkt 5, wenn du verstanden hast, dass Respekt keine Einbahnstraße ist. Kann ich mich darüber aufregen, wenn in meinen Seminaren Leute sitzen, die sagen, ich fordere von Kindern mal wieder Respekt, die können keine 10 Minuten still sitzen, die sind nicht bereit zuzuhören, die wollen immer dagegen sein, die wollen lieber was anderes machen, als da in der Schule zu sitzen, ich kann mir noch so eine Mühe geben und die machen das einfach nicht, dann gehen die in die Pause, kloppen sich da draußen, die reden lieber mit dem Nachbarn, dann sind die unpünktlich und so weiter und so weiter, und ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, wenn die gleichen Menschen dann vor mir sitzen, mit ihrer Nachbarin oder ihrem Nachbarn in meinem Seminar quatschen, zwischendurch das Handy rausholen. Es gibt Menschen, die korrigieren während eines Vortrags von mir Klassenarbeiten. So, ich könnte mich stundenlang darüber aufregen, weil ich denke, du hast es nicht verstanden. Du kannst nicht Pädagogin oder Pädagoge sein. Ich muss das jetzt mal so deutlich machen. Wer nicht verstanden hat, dass Respekt keine Einbahnstraße ist, dass Respekt nicht etwas ist, was ich von Kindern und Jugendlichen per se fordern kann, sondern dass es etwas ist, was ich bereit sein muss, im Vorfeld zu geben, damit ich davon mehr bekommen kann. Wenn du das nicht verstanden hast, dann hör mit deinem Job auf. Und so war ich hier sitze hinterm Podcast-Mikrofon. Ich habe angefangen, ich weiß, man soll niemanden vorführen, aber wann soll ich das dann mal irgendwann offen ansprechen? Ich habe angefangen, Menschen, die in meinem Seminar offensichtlich nicht zuhören, mit dem Handy irgendwas machen oder Klassenarbeiten korrigieren, damit zu konfrontieren. Ich habe angefangen, das anzusprechen, weil ich denke, irgendeiner muss es doch mal sagen. Und das, was passiert, ist, wenn ich das einer Person sage, sage ich, glaube, du forderst Respekt von Kindern und Jugendlichen, korrigierst aber gerade während meines Vortrags Klassenarbeiten. Das hat nichts mit Respekt zu tun, ne? Das, was ja dann passiert in dieser Gruppe, ist, dass diese eine Kollegin wütend wird, die ich da gerade thematisiere, aber 28 drumrum das Nicken haben. Und das finde ich hochspannend, weil es sind meistens die Menschen, die von anderen Respekt verlangen, aber selber nicht bereit sind, den zu geben, die in Schule die meisten Konflikte haben. So, und das finde ich eine spannende Korrelation. Also nochmal Punkt 5, und ich glaube, das hat es wirklich in sich. Du bist jemand, der verstanden hat, dass Respekt keine Einbahnstraße ist. Dass du alles das an die Waagschale wirfst, selber von dir aus, was du von Kindern und Jugendlichen verlangst. Und nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Eltern. So, tief durchatmen, Raphael. Ihr merkt schon, ne, das ist ein Punkt, bei dem ich mich auch gut mal in Rage reden kann. Mensch, ich mache das einfach schon so lange und das nervt wirklich. Das nervt wirklich und umso mehr freue ich mich, dass hier wieder jemand diesen Podcast hört, der das wahrscheinlich schon verstanden hat. Also ihr könnt mir ja mal einen riesen Gefallen tun. Ihr könnt ja diese Podcast-Folge einfach mal so heimlich im Lehrerzimmer droppen. Also nicht als hier liebevoller Hinweis, sondern du machst einfach hier spannende Podcast-Folge, QR-Code ins Lehrerzimmer, ab dafür. Und dann guckst du mal, was passiert. Ich komme mal zu Punkt 6. Der ist wieder ein bisschen harmloser. Alle wieder durchatmen. Für mich bist du gute Pädagogin, guter Pädagoge, wenn du Kooperation suchst, nicht Konfrontation. Kann ich ganz kurz und ganz platt erklären. Du bist also jemand, der, egal ob mit Kolleginnen oder Kollegen, mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern, du bist jemand, der verstanden hat, dass Zusammenarbeit immer sinnvoller ist, als gegeneinander zu arbeiten. Denn Pädagogik ist ein Teamsport. Und das wird immer ganz schmerzhaft für die deutlich, die alleine auf weiter Flur in einem Team sind, die Lust auf Veränderung haben, die Lust auf neue Innovationen haben, die anders denken wollen und damit einfach fortschrittlicher in Pädagogik sein wollen. Für die wird es immer ganz, ganz deutlich, wenn die damit auf weiter Flur ganz alleine sind. Dann kannst du nämlich so engagiert und motiviert sein, wie auch immer du willst, dann bist du wahrscheinlich am falschen Ort. So, Punkt 7. Der klingt einfach, ist er im Prinzip auch, ist nur nicht so leicht umgesetzt. So, das meine ich damit. Punkt 7 heißt nämlich, du siehst Potenziale statt Probleme. Und damit meine ich, du kannst hinter schwierige Verhaltensweisen schauen und kannst dann darin Stärken und Möglichkeiten erkennen statt Probleme. Und ich machte dazu auch ein Beispiel aus der letzten Woche aus einem Seminar. Da sagte nämlich jemand zu mir, ich habe hier zwei Schüler, die können sich nicht an die Regel halten, wir rennen nicht auf dem Flur. Die pacen da immer her und wenn ich denen sage, jetzt hört doch mal auf, dann machen die das nicht oder dann hat das so 3 Minuten Wirkung, wie auch immer. Und dann war die Frage im Raum, wie kriege ich das hin, dass die mit diesem Rennen aufhören, dass die sich an die Regeln halten, was ist eine gute Konsequenz, was ist eine Strafe, wann müssen wir da mal richtig intervenieren und so weiter und so weiter. Also da wurde schon wieder natürlich aus der Hilflosigkeit heraus, das weiß ich, aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich glaube, Pädagoginnen und Pädagogen, die gut sind, machen einen Zwischenschritt. Die überlegen sich, hey, muss ich dieses Kind verändern oder kann ich die Tatsache, dass er oder sie gerne rennt oder auch viel über den Flur rennt oder zumindest ein Händchen dafür hat, kann ich das nicht für irgendwas nutzen? Ist das ab sofort mein Kind, was ich für Botengänge brauche? Oder kann ich diesem Kind die Aufgabe geben, hey, du bist ab sofort der Flur-Sheriff, weil du am besten weißt, wie es aussieht, wenn jemand rennt, kannst du mal kontrollieren, dass hier niemand anderes rennt. Also, das ist ein ganz plattes Beispiel und nicht zu Ende gedacht, das weiß ich. So, und gleichzeitig wird deutlich, was ich damit meine. Also, du erkennst Potenziale und Möglichkeiten statt Probleme. Guck mal, ob die schwierigsten Kinder in deiner Klasse nicht einfach eine Ressource haben, die du einfach noch nicht gut genutzt hast. Denn, auch das habe ich schon so oft gesagt, die meisten Kinder, mit denen es in Schule schwierig wird, sind ja nur in Schule schwierig, weil die in den Dingen gut sind, nach denen Schule nicht fragt. Die müssen ja den ganzen Tag Kacke machen, auf die sie keinen Bock haben und in der sie einfach schlicht und ergreifend schlecht sind. Was sollen diese Kinder denn in Schule machen, außer irgendwie dagegen sein? So, möglicherweise kannst du diese Kinder aber auch gut für etwas nutzen oder für sich selber gut nutzen. Also Ressourcen entdecken statt Probleme. Punkt Nummer 8. Du achtest auf eine gute Balance. Das bedeutet, Schule ist nicht dein Leben. Kita ist nicht dein Leben. Du hast Freundinnen und Freunde außerhalb von Pädagogik. Ab und zu mal für so einen Realitätsabgleich. Deine Gespräche mit Freundinnen und Freunden drehen sich nicht nur um das nächste Unterrichtsprojekt, sondern du kannst auch mal ganz entspannt einfach einen Mädelsabend machen, einen Jungsabend. Du gehst mal raus, du tust irgendwas. Du bist jemand, der auch mal sagt, und jetzt ist Feierabend und jetzt genieße ich. Du bist jemand, der weiß, dass ein Arbeitsblatt noch schöner zu gestalten, die Qualität des Arbeitsblattes nicht verbessert, sondern dass es manchmal auch gut sein darf. Das heißt, du knallst nicht überall immer noch ein Smiley drauf, weil du denkst, ey, für alle ist das wichtig. Nee, du bist jemand, der sagt, ja, dann jetzt halt nicht, dafür kann ich halt auch mal 10 Minuten eher Feierabend machen, weil es einfach nicht von Bedeutung ist, ob da jetzt noch irgendwie eine nette Grafik drin ist. Du achtest auf deine Balance zwischen Beruf und Freizeit. Und ich freue mich, wenn es Menschen gibt, die sagen, in meiner Freizeit habe ich von meinem Beruf Ruhe. Dass ich da zumindest einen Kraftpunkt habe, an dem ich mal sagen kann, und jetzt kümmere ich mich nicht um Schule, um Noten, um Kita, um Kinder, um Jugendliche und irgendwas. Und ganz ehrlich, so unter uns, ich feiere Menschen, die ab und zu sagen, hey, und dann gehe ich mal raus und dann knalle ich mir die Hütte voll und frage dich nach Morgen und frage dich nach Sonnenschein und dann bin ich der unpädagogischste Mensch auf diesem Planeten. So, dann gehe ich feiern und dann ist mir alles egal, weil ich glaube, dass das die Menschen sind, die Kindern und Jugendlichen am ehesten vermitteln können, wie Realität aussieht. So, also du bist jemand, der gut zu sich selbst ist und eine Balance findet. Punkt Nummer 9. So, und wir gehen jetzt hier aufs Finale zu. Punkt Nummer 9 ist für mich auch total wichtig. Es ist nämlich, du spürst, dass dein Tun einen Sinn hat. Und ich meine wirklich spüren, nicht verstehen. Das ist ein Unterschied. Ich hätte auch sagen können, du verstehst, dass alles das, was du tust, einen Sinn hat. Dann können nämlich alle ganz entspannt nicken, weil auf der rationalen Ebene ist uns alle klar, dass wir einen wertvollen Beruf machen. So. Aber ich habe mich dafür entschieden, daraus ein Du spürst zu machen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du es schaffst, in deinem Alltag wachsam zu sein. Dass du es jeden Tag schaffst, die Momente zu erkennen, an denen du wirkungsvoll warst. Dass du siehst, wann du jemanden berührt hast. Dass du es mitbekommst, wenn du gerade durch ein liebevolles Ich hab dich lieb ein Leben verändert hast. Ich liebe es und freue mich für dich, wenn du eben genau diese kleinen Dinge, die unseren Beruf ausmachen, noch spürst. Denn ob du es glaubst oder nicht, ob du jemandem Mathe beibringen kannst oder nicht, ist für einen Menschen heutzutage sekundär. Ob du eine gute Deutschlehrerin bist, ist vollkommen Latte. Ob du ein guter Sportlehrer bist, ist Peng. Es ist wirklich egal. Denn das, was wirklich ein Leben verändert, sind die Dinge, die passieren, während du nicht unterrichtest. Und ich zumindest, also ich ganz persönlich, ich kenne die Momente, weil ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, in denen mich meine Lehrkräfte, die ich früher als Schüler hatte, wirklich bewegt haben. Entweder in eine gute Richtung oder in eine schlechte, aber ich kenne die Momente. Und ganz häufig bleiben uns doch die Lehrkräfte im Kopf und im Gedächtnis, kannst du mal bei dir selber überprüfen, die vielleicht nicht zwingend immer den besten Unterricht gemacht haben, aber die, die klar waren, die konsequent waren, die verlässlich waren, die mir gezeigt haben, dass ich ein wertvoller Mensch bin, obwohl ich in Mathe, Deutsch und Englisch eine Graupe bin. Also wenn ihr mein Zeugnis sehen müsstet von der Realschule oder wie auch immer, ne, es ist Katastrophe. Ich war ein ganz schlechter Schüler und trotzdem bin ich meinen Lehrkräften, die ich hatte, vielen von denen, sehr, sehr dankbar. Also ich wünsche mir, dass du die ganzen Momente, in denen du spürst, wofür du das hier machst, wirklich spürst und mitbekommst. Weil dann bist du gut. Dann bist du gut. Und last but not least, Punkt Nummer 10, du bist lernfreudig. Das bedeutet, du gibst dich nicht mit dem zufrieden, was du mal gelernt hast. Du bist bereit, über den Tellerrand zu schauen. Du investierst auch in dich. Ich meine nicht zwingend Geld, sondern ich meine vielleicht auch Zeit und Aufopferungsbereitschaft und Willen, etwas Neues zu lernen und zu überprüfen, ist das, was ich tue, eigentlich sinnvoll. So, das heißt, du bist und bleibst immer Lernende oder Lernender, weil am Ende des Tages macht das für mich halt auch eine gute Pädagogin oder einen guten Pädagogen aus. So, und jetzt können wir alle tief durchatmen. Und was ich gerne nochmal möchte, ist klarstellen, dass das ein Idealbild ist. Das ist mein Idealbild von pädagogisch wertvollem Handeln, von guter Pädagogik. Das heißt noch lange nicht, dass das jetzt der Maßstab ist, an dem du dich messen musst. Ich habe es eingangs erwähnt und wiederhole das gerne hier nochmal. Es lohnt sich einfach zu gucken, ob du das alles hinkriegst. Und wenn nicht, ist nicht deine Aufgabe, in tiefer Trauer zu versinken, sondern die Ärmel hochzukrempeln und was dran zu ändern. Und wieder mit Begeisterung und Motivation und all dem, was du halt brauchst und alles, was ich in den letzten 10 Punkten aufgezählt habe, dann wieder in den nächsten Tag zu starten. Weil das macht dich gut. Und jetzt greife ich nochmal ganz kurz, weil es einfach mein Podcast ist und ich hier machen darf, was ich will. So, jetzt greife ich nochmal ganz kurz den Punkt Lernbereitschaft auf. Vielen lieben Dank an all die, die sich für die Ausbildung Krisen- und Konfliktpädagogik interessieren. Vielen lieben Dank an all die, die auf Basis der letzten Podcast-Folge gesagt haben, ach cool, ich bin noch angehende Führungskraft, ich bin gerade in Leitung, ich buche mir mal bei Silvia das Führungskräfteseminar, dieses 3-Tage-Modul. Das war nämlich nach der ersten Podcast-Folge, nee, nach der letzten Podcast-Folge, die ich hier ausgestrahlt habe, innerhalb von 25 Minuten ausgebucht. Das ist der Oberhammer, ihr seid ja Wahnsinn, vielen herzlichen Dank. Das Gleiche wird mit den Plätzen für die Ausbildung Krise- und Konfliktpädagogik für den Start im Februar passieren. Also nochmal der Hinweis, guckt's euch an, es lohnt sich, den ganzen Weg zu gehen. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Es ist noch niemand von 450 Leuten aus dieser Ausbildung rausgegangen und hat gesagt, nee, also das war ja Quatsch. Blödsinn. Die meisten Menschen gehen da raus und sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, das kostet ein bisschen Geld. Ja, die bieten eine zinsfreie Ratenzahlung an. Ja, ich muss ein bisschen überlegen, kriege ich das in meinem Alltag integriert. Aber die Menschen, die sich immer dafür entschieden haben, haben das nicht bereut. Guck's dir also sehr gerne mal an. Jetzt hätte ich zum Abschluss wirklich noch eine von Herzen kommende Bitte. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieser Podcast gehört wird. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es mittlerweile 40.000 Menschen sind. Das finde ich toll. Ich wäre dir aber auch dankbar, wenn wir gemeinsam es schaffen könnten, aus diesen 40.000 Menschen irgendwann mal 100.000 Menschen zu machen. Und wenn du mich darin unterstützen möchtest, dann tu mir doch mal einen Gefallen. Wenn dir diese oder irgendeine andere Podcast-Folge gefällt, dann bewerte die doch mal. Gib ihr eine kleine Rezension. Ich freue mich natürlich, wenn die gut ausfällt oder wenn sie negativ ausfällt, dann bitte konstruktiv. Wenn du eine Podcast-Folge einfach mal auf Social Media teilen möchtest, weil du denkst, ey, das müssen andere Menschen hören, wenn du einfach einen Post mal machst auf Instagram und mich verlinkst und sagst, hey, der Raphael hat einen netten Podcast, ich wäre dir sehr, sehr dankbar. Und was du natürlich tun kannst, ist, mich dann zu verlinken, dann kann ich das reposten, dann profitieren wir beide noch ein bisschen davon. Also, zum Abschluss, wie auch in den letzten 74 Folgen auch heute, lasst euch nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Vielen Dank.
Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf raphaelkirsch.com.